Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Friede des Herrn sei mit dir.
Und mit deinem Geist.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Amen. Liebe Gemeinde, ich grüße Sie mit dem Wochenspruch: Seht, wir gehen hinaus nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Mein Name ist Dennis Schönberger. Ich bin seit Oktober 2025 Prädikant, vom Beruf Lehrer, wohne in Gummersbach und bedanke mich ganz herzlich, hierher eingeladen worden zu sein. Der heutige Gottesdienst steht unter dem Thema Nachfolge und es geht besonders um das Sehen und um das Nichtsehen. Es wurde mir hier aufgetragen, ich solle auch bekannt geben, dass die Kinder in den Kindergottesdienst verabschiedet werden, aber dafür wird erst ein Lied gesungen. Ist nicht das richtig? Ja, dann warten wir das Lied noch ab, gell? Beten wir im Monat Februar Spenden für den Besuchsdienst und die Seniorenarbeit in unserer Gemeinde. Am Ausgang sammeln wir für die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe Hilfe für bedürftige Familien. In welcher Umgebung Kinder aufwachsen, hat einen massiven Einfluss darauf, wie sie sich entwickeln. Kirche und Diakonie setzen sich besonders für Familien ein, die in Armut leben, und damit auch für das Wohl der Kinder. Das geschieht unter anderem in Gesprächskreisen für Betroffene, bei Freizeiten, für Familien, in Beratungsangeboten oder durch Erziehungshilfe. Außerdem sammeln wir am Ausgang für die Ukraine über den Diakonie-Katastrophenschutz. Gott segne Geber und Gaben. Wir singen jetzt das erste Lied im EG Plus Buch, die Nummer 111, Meine Zeit steht in deinen Händen, alle drei Strophen.
Thank you.
Liebe Gemeinde, wir beten mit den Worten Israels und lesen im Wechsel Psalm 31. Unter der Nummer 715.1 und 715.2 im evangelischen Gesangbuch oder auch die Seiten 1148 und 1149. Ich lese das Ausgerückte und ich würde Sie bitten, das Eingerückte zu lesen. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit.
Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eins. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest.
Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen.
Du wolltest mich aus dem Netz ziehen, dass sie mir heimlich stellten. Denn du bist meine Stärke.
In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott.
Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich bei meiner Hand in Not.
Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ich aber, Herr, hoffe auf dich. Und spreche, du bist mein Gott, meine Zeit steht in deinen Händen.
Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen.
Lass leuchten dein Antlitz über deinen Knecht, hilf mir durch deine Güte.
Ich sprach wohl in meinen Zagen, ich bin von deinen Augen verstoßen.
Doch du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie.
Sei getrost und unverzagt, alle, die dir des Herrn habt.
Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu
Gott, wem soll ich vertrauen? Auf wen meine Hoffnung setzen? Wer soll mich retten aus meiner Not? Und wer wird mir helfen aus meiner Angst? Neige dich zu mir herab, hilf mir aus meinen Schwierigkeiten. Sei mir ein starker Fels, damit ich wieder festen Boden unter den Füßen finde. Sei mir eine feste Burg, in der ich Zuflucht finde vor allem, was mich niederdrückt. Auf dich will ich vertrauen und lass mich nicht zugrunde gehen. Errette mich aus meinen Tiefen und hilf mir mit deiner gerechten Kraft. Du machst mich stark, wenn ich schwach bin. Du erfüllst mich mit deinem Geist, wenn ich mich in meiner Leere verliere. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Evangelium im 8. Kapitel. Jesus fing an, die Jünger zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den hohen Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach,
Geh hinter mich, du Satan. Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Gottes Willen. Christlichen Glauben bekennen. Ich bitte Sie dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Wir singen jetzt gemeinsam im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 391 die Strophen 1 und 2 des Liedes Jesu, geh voran. Die Strophen 1 und 2. Zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von den Menschen. Denn er wird überantwortet werden den Heiden und er wird verspottet und misshandelt und angespielt werden. Und sie werden ihn geißeln und töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Sie aber verstanden nichts davon und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Es geschah aber, als er in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Weg und bettelte.
Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm, Jesus von Nazareth geh vorüber. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorangingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel lauter, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl ihn zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das das sah, lobte Gott. Und das wird endlich Gottes.
Liebe Gemeinde, unser Text spricht vom Verkennen und er spricht vom Erkennen. Aber er verteilt das Erkennen und das Verkennen nicht auf verschiedene Menschengruppen. Er bezeugt ein Verkennen und ein Erkennen in einem und demselben Volk, in dem Volk Gottes. Diese Geschichte erzählt berührend und kritisch von Gottes Wandeln inmitten Israels, umgeben von Heiden. Dazu drei Gedanken. Erstens, die verkannte Herrlichkeit. Er nahm nun die 12 beiseite und sagte zu ihnen, wir ziehen jetzt hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten über den Menschensohn geschrieben worden ist. Denn er wird den Heiden ausgeliefert und verspottet und misshandelt und angespuckt werden. Sie werden ihn auspeitschen und töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Doch sie verstanden nichts von all dem. Der Sinn dieses Wortes blieb ihnen verborgen. Sie begriffen das Gesagte nicht. Diese Verse gehen unserer Erzählung voran. Sie sind wichtig, um das, um was es hier geht, tiefer und besser und weiter zu verstehen. Es besteht leider allerlei Irrnis und Wirrnis in Bezug auf Israel und in Bezug auf Israels Gott. In der Nähe der heutigen türkischen Stadt Izmir lebte etwa um die Mitte des 2. Jahrhunderts ein Bischof mit Namen Melito. Melito von Sardes. Von Melito ist eine Osterpredigt überliefert, in der er sagt, hört es, alle Geschlechter der Völker, und seht es, ein nie dagewesener Mord geschah in Jerusalem. Der, der das All festgemacht hat, ist am Holz festgenagelt worden. Gott ist getötet, der König Israels ist durch Israels Rechte beseitigt worden. Soll das heißen, dass Israel einen Gottesmord beging, als es Jesus kreuzigen ließ? Das hört sich so an. Melito kannte noch nicht unser Glaubensbekenntnis, das wir eben gesprochen haben. Gelitten unter Pontius Pilatus. Aber wen meint er, wenn er von Israels Rechter spricht? Liebe Gemeinde, ich möchte mich nicht an Verschwörungstheorien beteiligen, aber so viel ist sicher. Dieses Zitat aus der Osterpredigt von Melito von Sardes hat in der Geschichte der Kirche eine böse Karriere gemacht, als der sogenannte Gottesmord, also der Vorwurf, die Juden hätten Jesus Christus gekreuzigt. Gott ist tot. Aber wie kann das stimmen, wo uns Lukas nur kurze Zeit nach der Erzählung, die ich uns eben vorgelesen habe, erzählt, ihm, Gott, leben sie alle. In Gott sind alle Lebenden und sind alle Verstorbenen aufgehoben. Der Gott Israels ist der Gott der Auferweckung der Toten. Lukas weiß jedenfalls nichts von einem Gottesmord. Im Gegenteil. Für ihn ist Jesus der Menschensohn. Und er sagt uns auf den Kopf zu, dass Heiden, also Nicht-Juden, Jesus verspottet, misshandelt und angespuckt haben. Mir scheint, es ging diesem Melito nicht um einen pauschalen Vorwurf gegen die Juden. Aber ich begreife nicht, wie dieser Mensch, der nicht einmal 100 Jahre nach Paulus gelebt hat, sich einbilden kann zu sagen, Gott und nicht Gottes Sohn, der Sohn des Menschen, sei gekreuzigt worden. Aber vielleicht lassen wir es auf sich beruhen, was Melito uns hier sagen wollte oder nicht. Wichtiger ist, der Menschensohn ist als himmlische Gestalt Gottes auf Erden das, worum es hier geht. Dieser Menschensohn, der vom Himmel auf die Erde kommt, wird getötet und wird auferweckt von den Toten. Das ist kühn. Der Gott Israels, der Gerechte in Person, leidet. Wo Lukas Jesus sagen lässt, dass er der von Gott gesandte Menschensohn ist, der leidet, da legt der Evangelist den Finger in eine Wunde, nämlich darin, dass Israel, das Volk Gottes, seit jeher unter Heiden, seien es die Römer, seien es die Griechen, seien es die Perser oder die Babylonier oder die Assyrer oder die Ägypter, gelitten hat und noch heute leidet. Und das ist, wenn man genau hinschaut, eine doppelte Wunde. Im Lukas-Evangelium lässt sich der Sohn Gottes, der eingeborene Sohn Israels, von gottlosen, weil gesetzlosen Heiden ans Kreuz nageln. Schon Mose wusste, verflucht sind die, die am Holz hängen. Gott bringt in Jesus Christus Schande über sich selber, um Israel Schande zu ersparen. Das ist typisch jüdisch. Der Gott Israels verbirgt seine Herrlichkeit. Er verhüllt sein Angesicht in die Gestalt eines Menschen. Er kleidet sich, so will ich mal sagen, wie ein Wanderer. So lebt er. Das ist der Gott Israels. Das ist niemand anderes. Und dieser Gott stirbt nicht. Vielmehr stirbt in ihm und an ihm der Tod. Dieser Jesus ist nicht zu fassen. Die Jünger verstehen ihn nicht. Gott kommt in sein Eigentum. Er kommt zu seinem Volk. Sein Volk erkennt ihn nicht. Jüdinnen und Juden sind keine Gottesmörder. Gegenteil. Diese 12 Männer verstehen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem nichts von der verborgenen Herrlichkeit des Gottes, der mitten unter ihnen wandert, als der Sohn eines Menschen. Aber wie sollten sie das auch verstehen? Die Zeit war noch nicht reif. Gott erbarmt sich, über wen er will. Er bleibt souverän. Die Jünger, die Gemeinde und wir, haben wir nicht auch manchmal einen Schleier oder sogar eine dicke Decke vor unseren Augen, wenn wir auf Jesus schauen? Das ist verständlich, das ist aber auch unverständlich. Warum? Ein zweiter Punkt. Die gestörte Menge. Es geht jetzt nicht mehr darum, dass Gott in Jesus verkannt wird, sondern es geht um eine Menschenmenge. Die Jünger spielen hier gar keine Rolle mehr. Im Zentrum steht ein blinder Bettler, den ich gerne als einen blinden Seher bezeichnen möchte. Ich würde sagen, es ist eine ungute Sache, wenn Menschen andere Menschen zum Schweigen bringen wollen. Ich denke dabei nicht an die große Politik. Ich denke nicht an die Epstein-Akten. Und ich denke auch nicht an die großen oder kleinen Besprechungen, die hier und da im Gang sind und über die die Politik nicht Herr wird, weil sie vielleicht selbst korrupt ist. Diese Art von Gangstertum meine ich nicht. Unsere Geschichte schaut ins Kleine. Sie schaut in den Alltag. Ja, sie ist geradezu detailverliebt. Heißt es doch? Es geschah aber, als er in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wegrand saß und bettelte. Als der das Volk vorbeiziehen hörte, erkundigte er sich, was da los sei. Man sagte ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Da rief er, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und die vorausgingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Hier eignet sich eine Verwandlung. Aber bevor das geschieht, passiert etwas sehr Gewöhnliches. Etwas Alltägliches. Etwas, das häufig passiert. Vielleicht nicht unbedingt absichtlich, eher unbewusst. Nicht aus Bosheit, eher aus Unvermögen oder Unwissenheit, aber mit einer gehörigen Portion Folgsamkeit. Da sitzt ein blinder Mann, Markus kennt ihn als Bartimäus, Lukas gibt ihm keinen Namen. Aber dieser blinde Mann, seine Blindheit hindert ihn nicht daran, aktiv zu werden, wenn es drauf ankommt. Und er denkt sich, heute kommt es drauf an. Dieser Bettler ist für mich mehr als nur ein Überlebenskünstler. Er ist ein neugieriger Mensch. Er will auf dem Laufenden bleiben. Er will nichts verpassen. Er will, obwohl er gebeutelt ist, nicht Zuschauer in seinem eigenen Leben sein. Und da passiert es. Gott, inmitten Israels wandelnd, zieht wie schon an Mose, so auch an einer Menschenmenge vorbei. Diese Menschenmenge, teils enthusiastisch, teils indifferent, läuft Jesus hinterher. Es heißt wörtlich, er kommt vorbei. Und am Rande, verdeckt, sitzt der Blinde und fragt, interessiert sich und erhält als Antwort, Jesus von Nazareth ist zu Besuch. Und da brennt er. Da fängt er Feuer. Aber Achtung. Und die vorausgingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Wieso will denn jetzt diese Menschenmenge den Blinden hier zum Schweigen bringen? Drei Gedanken. Die Menge betrachtet den Nazarener als ehrwürdigen Lehrer und Rabbi. Sie ist verzaubert. Jesus fasziniert die Menschen, auch immer heute noch. Der Bettler spielt sich auf, der drängt sich in den Vordergrund. Der stört die überkommene Ordnung. Dein Platz ist am Rande. Die Menge besteht, so heißt es, aus Menschen, die vorausgingen. Also Menschen, die die Speerspitze bilden in der grauen Masse. Und die Speerspitze sagt zum Bettler schroff, sei still, störe unsere religiöse Aktivität nicht, wir sind in der Mehrheit. Man kann dieses Schweigewort verstehen als, achte unsere religiösen Sitten. Zweitens, der Blinde nennt Jesus den Sohn Davids, das lässt aufhorchen. David, der große König, ist zwar lange tot, aber die Erinnerung an ihn, die Erwartung einer Wiedererrichtung seines Königshauses, die ist verbreitet. Aber wer wie unser Blinder von der Farbe, also vom Königtum redet, der macht sich in den Augen der Römer sehr verdächtig. Also ist unser Blinder nicht nur ein religiöser, sondern auch ein politischer Störenfried. Vielleicht sogar beides. Auf jeden Fall, er muss zum Schweigen gebracht werden. Oder wie mein Opa zu sagen pflegte, am Tisch wird nicht über Religion und Politik geredet, das gibt nur Streit. Es gibt auch noch eine dritte Dimension. Und ehrlich gesagt finde ich die ersten beiden gar nicht so genügend für mich. Und diese dritte Dimension, die schaut auf den konkreten Menschen, also auf diesen Blinden. Und zwar als ein Mensch, der vor Gott ist. Und wenn es stimmt, dass in Jericho Gott unter seinem Volk wandelt, und an Israel vorübergeht. Dann ist diese Abfuhr, die die Menge dem Blinden erteilt, eine Vorausschau auf das Kreuz Jesu und auf die Vergebung dieser Sünde. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber behinderte Menschen haben es im Alltag oft nicht leicht, weil sie eine Behinderung, eine Einschränkung haben. Diese können sie ja mit Hilfe anderer oder allein bewältigen. Sie müssen damit zurechtkommen. Aber ihre Behinderung liegt nicht nur in ihnen. Manchmal kommt sie auch von außen. Sie werden zu Behinderten gemacht. Blindheit ist hart. Nicht wenige Blinde suchen im Suizid eine Lösung. Ich war vor vielen Jahren in einem Dunkelcafé. Ein blinder Mann bediente uns in einem stockfinsteren Raum. Er brachte uns Essen und Trinken und er machte seine Sache ganz hervorragend. Er war ein versierter Kellner. Wir, in diesem Fall nicht Blinde, nicht Behinderte, schaufelten unser Essen ein ums andere Mal am Mündchen vorbei. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will Behinderung nicht schönreden. Behinderung ist Beschränkung. Und je nach Grad ist es eine große, wenn nicht eine sehr große Einschränkung und Begrenzung. Wichtig ist, das sagte uns der blinde Kellner, wichtig ist, dass man sich nicht unterkriegen lässt. Und zwar weder von sich selbst unterkriegen lässt und erst recht nicht von anderen. Es braucht Mut zum Leben. Und das ist für sich genommen schon ein Wunder. Und dieser Blinde hier, der hat Mut. Er bettelt, er will leben, er gibt nicht auf, er lässt sich nicht hängen. Das übernimmt wenig später ein anderer für ihn. Aber die Menge hat ihn aufgegeben. Nein, als er sich bemerkbar macht, als er heraustritt aus der Menge, als er sich als nonkonform hinstellt, als er vom Rand in die Mitte drängt, um zu seinem Herrn zu gehen. Es macht diesem Behinderten gar nicht so sehr seine Behinderung zu schaffen, als ob er nicht schon genug Last hätte. Die Menge behindert ihn. Die Menge behindert ihn so richtig. Er lässt sich davon nicht stören. Und so ereignet sich in der Geschichte eine doppelte Sache. Die Menge stört der Behinderte und der Behinderte stört die Menge. Das ist eine Doppelstörung. Die Frage ist, wer ist jetzt hier von beiden gestört? Ich würde sagen, die Menge ist gestört. Denn die Menge macht den Behinderten zum Behinderten. Der Blinde wird abgestempelt. Er wird nicht mehr als Mensch unter Menschen geduldet. Er wird als Ballastexistenz angesehen. Das ist hier das ungeheuerliche Miteinander von Menschen, sogar von Menschen, in deren Mitte Gott ist. Das ist die bittere Tatsache, dass Menschen andere Menschen auf ihre Handicaps, auf ihre Mängel, auf ihre Defizite festlegen. Vor allen Dingen, wenn sie so sichtbar sind wie hier, wo jemand blind und arm ist. Wir sehen an einem solchen Blinden, wer wir nicht sind und nicht sein wollen und wer wir doch auch sein könnten, nämlich auch Menschen mit Handicaps, mit anderen Handicaps vielleicht. Es ist eine Tatsache, eine traurige Tatsache, dass Menschen andere Menschen auf ihr Können und Vermögen, auf ihre Leistung und Arbeit reduzieren. Das tun wir sozial und das tun wir privat. Ja, es ist mir sogar schon selber passiert, dass ich mich auf meine eigene Leistung noch auf meine eigene Nichtleistung reduziert habe und auch reduzieren ließ. Das ist ein böses Spiel, aber so ist der gewöhnliche Mensch. So ist der Mensch in der Masse, aber so ist nicht der Mensch vor Gott. Zu dem kommen wir jetzt. Der Mensch vor Gott ist ein adliger Mensch. 3. Ein jüdischer Hilfeschrei und seine königliche Beantwortung. Ich habe ja eben gesagt, der Blinde ist für mich ein blinder Seher. Wieso? Der Blinde sieht etwas, das diese Menge Und zwar, weil sie eine Menge ist, weil sie die Masse ist, nicht sieht und nicht sehen kann. Jesus, Rabbi hin oder her, ist für ihn der Sohn Davids. Aber was heißt das? Ich habe nachgerechnet, hoffentlich habe ich richtig gerechnet, bin zu folgendem Ergebnis gekommen. König David hatte 20 Kinder. Von mindestens 7 Ehefrauen, die uns namentlich bekannt sind. Davon waren 19 Söhne. David war gelinde gesagt sexuell umtriebig. In seiner Familie ging es, obwohl das Alte Testament ihn als König, Musiker und Beter rühmt, eigentlich immer wieder drunter und drüber. Sein erstgeborener Sohn Amnon, der Thronfolger, vergewaltigte seine Halbschwester Tamar. Was tat David? Er kehrte das unter den Teppich und schwieg. Ihm wurden in der Stadt Hebron neben Amnon weitere Söhne geboren. Einer der bekannteren ist Abschalom. Abschalom hat seinen Bruder Amnon, seinen Halbbruder Amnon, wegen der Vergewaltigung an Tamar getötet, dann gegen David rebelliert, wurde dann selbst getötet, worüber David bitterlich weinte. Er wusste, dass er zu dem Verbrechen seines Erstgeborenen geschwiegen hat. Dann versucht ein weiterer in Hebron geborener Sohn Davids, Adonia, den Thron seines Vaters zu erobern oder zu besteigen. Der wurde auch getötet. Damit nicht genug. Die meisten Söhne Davids werden nicht in Hebron, sondern in Jerusalem geboren. Der bekannteste ist Salomo. Seine Mutter heißt Bathseba. Bathsebas erstes Kind mit David ist eine Totgeburt. David hatte sie, obwohl sie verheiratet war, geschwängert und ihren Ehemann an die Kriegsfront geschickt. Dort ist er gestorben. Ein Prophet sagt ihm die Untat auf den Kopf zu. David bereut das sehr. Das zweite Kind, das Bathseba von ihm bekommt, heißt Salomo. Salomo wird Davids Thronfolger. Eine gewaltsame Verschwörung, bei der es zu mehreren Morden kommt, bringt Salomo an die Macht. Er wird zuerst als sehr weise beschrieben, im Alter hält er sich aber einen Harem nach dem anderen und verliert mit der Zeit den Überblick. Das Alte Testament erzählt vom Königtum von Glanz und Ehre, aber alle späteren Könige aus dem Haus Davids tun Dinge, so heißt es immer wieder, die vor Gott und den Menschen ungerecht sind. Sie quälen die Bürger und sie beleidigen ihren Gott, indem sie andere Götterstatuen neben ihnen, neben die Bundeslade stellen. Der Verlust des Königtums ist die Folge davon. Und jetzt ist doch die spannende Frage, wie kommt es denn jetzt, dass dieser Blinde in Jesus nicht irgendeine religiöse oder politische Führungsfigur sieht, sondern ein Sohn Davids? Im Trend sind nämlich religiöse und politische Führer. Der Blinde sehnt sich nicht nach dem Königtum Davids, sondern er sehnt sich nach einem Gerechten. Der Blinde erblickt in Jesus einen königlichen Menschen, der sich nicht zu schade ist, durch die Viertel, ja, vielleicht auch hier, durch die armen Viertel Jerichos zu gehen und gerade ihm zu nahe zu treten, den Schrei eines behinderten Mannes zu erhören, der sagt, erbarme dich, Kyrie eleison, da kommt das her. Was nun geschieht, ist ein jüdischer Hilfeschrei, gepaart mit einer königlichen Anrede, die mich verwundert hat. Er rief noch lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Da blieb Jesus stehen und befahl, man möge ihn zu ihm führen. Und als er näher kam, fragte er ihn, was soll ich für dich tun? Und er sagte, Herr, mach, dass ich wieder sehen kann. Und Jesus sagte zu ihm, du sollst wieder sehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Auf der Stelle sah er wieder, folgte ihm und pries Gott. Und das ganze Volk sah ihn und lobte Gott. Der in den Augen der Masse als Störenfried bekannte, schreit nach Barmherzigkeit. Der Mensch der Menge kennt kein Erbarmen. hat kein Erbarmen und will kein Erbarmen. Anders sieht es mit diesem Schwerbehinderten aus. Er sucht sein Heil nicht im Politischen. Er sucht sein Heil nicht im Großreich Davids. Er sucht sein Heil nicht in der Wiedervereinigung der Stämme. Er sucht sein Heil in dem Namen Jesus. Er will gesund werden und er wird gesund. Denn das Heil, das er will, ist das Heil, das nur Gott selbst uns schenken kann und wirklich schenkt, seinen Frieden. Die Juden sagen Shalom. Wer am Shalom Gottes Teil hat, der gesundet und folgt dem wahren Sohn Davids nach. Ich möchte mit einem Missverständnis aufräumen, dass unser blinder Mann wieder sieht, kann ich in einer bestimmten Hinsicht nicht als Wunder verstehen. Nämlich in der Hinsicht, dass der Blinde körperlich geheilt wurde. Wenn das zutreffen würde, würde die Erzählung seine Behinderung als Defizit und ihn als defizitäres Geschöpf sehen, das kuriert oder optimiert werden muss. Und das wäre ein Schlag ins Gesicht aller Menschen mit Behinderung. Das ist unredlich. Wenn Kranksein ein Mangel wäre, den es zu überwinden gilt, dann müssen wir Gott unter die Nazis rechnen. Ob jemand gesund oder krank ist, Gott nimmt die Menschen, wie sie sind. Er gebraucht sie. Und er gebraucht sie mit sehenden oder ohne sehenden Augen. Also Heil, nur als körperliches Heil oder als Seelenheil, wäre ein Unding, wäre eine Zerteilung des Menschen, ein Schlag ins Gesicht aller der Menschen, die selber mit Behinderung zu tun haben oder die behinderte Menschen pflegen. Unsere Erzählung will auf etwas anderes hinaus. Der Blinde will ja zwei Dinge. Er will erbarmen und er will sehen. Und die Reihenfolge ist wichtig. Dass er wieder sieht, heißt, dass er weiß, dass er nur vom Erbarmen lebt. Er lebt vom Erbarmen der Menschen, dass Menschen ihm in seinen Klingelbeutel etwas reinlegen, wenn er bettelt. Wenn die das nicht tun würden, dann wäre er verloren. Er lebt davon, dass seine Mitmenschen ihn gerecht behandeln. Und die Begegnung mit Jesus wird ihm zu einer gegenwärtigen Gesundung. Unser Blinder glaubt nicht mehr oder nicht weniger als Gott, als andere Menschen auch oder als wir. Er vertraut, indem er von dem Namen Jesus hört, auf die Verheißungen, die mit dem wahren Königtum Gottes verbunden sind. Blinde werden sehen und Lahme werden gehen. Gottes Herrschaft ist zum Greifen nahe. Und der Mann greift zu. Jesus ist für ihn der Messias, der Sohn Davids. Jesus ist kein König, der andere Männer an die Front schickt, sondern er ist der, der das Böse inmitten Israels ausrottet und Frieden bringt, indem er ans Kreuz geht. Der Blinde will nicht, was wir vielleicht gerne wollen, eine Wunderheilung. Er schreit nach Shalom, nach einer Verwandlung seines ganzen Menschseins. Und die fängt bei ihm an diesem Tag an. Wo schreien Menschen heute nach Shalom? Ja, in den Kriegsschauplätzen dieser Erde schreien die Menschen nach Shalom. Diese Kriegsschauplätze, die kennen wir aber zumeist nur vom Bildschirm. Und darum verkennen wir sie. Wer so nach Jesus schreit wie der Blinde, wer sich nach der Gottes, nach der Gnade, nach diesem Frieden so ausstreckt wie er, den nimmt Jesus sofort in die Nachfolge mit. Und das möge er auch bei uns tun. Wer diese Erzählung als sogenannte Wunderheilung deutet, wird enttäuscht. Ich sehe noch einen Grund für die Gesundung dieses Mannes. Und zwar im Horizont dieses Friedensreiches. Die Menge, ich führte das aus, behinderte den Blinden. Und die Menge stellt sich als die eigentliche Behinderung dar, zugespitzt gesagt, als behindert. Gott wertet das jetzt aber um, er kehrt das um. Er kommt dem von der Menge Eingefeindeten zu Hilfe, indem er ihm rächt. Ja, Sie haben richtig gehört. Gottes Rache besteht darin, dass er aus der Menge ein Volk macht, wie es hier heißt. Die vermeintlich Sehenden sind tatsächlich blind. Aber der wirklich Blinde sieht tatsächlich. Aber ob sie sehen oder ob sie nicht sehen, das weiß nur Gott. Er relativiert unser Sehen und unser Nichtsehen, unser Erkennen und unser Verkennen. Er hebt einen aus der Menge heraus und der folgt ihm nach und die anderen auch. Einer, der Blinde, sieht Jesus als den, an den er glaubt, an den Herrn. Er sieht in Jesus das Königtum Gottes, mitten im Leben, in seinem Leben, jetzt und hier, heute. Und das sagt Jesus, ist dein Glaube. Der blinde Seher erkennt in Jesus seinen Retter und König. Ein anderer Kirchenvater, nicht Melito, er hieß Kyrill, sagt, der Blinde respektiert Jesus als sein Herr. Jesus sei mit uns barmherzig. So schlicht bezeugt Lukas das. Ich weiß, dass die Sache schwerer ist, dass sie uns in unserem Leben schwerfällt, dass wir sie für unglaublich halten, für zu unglaublich, um wahr zu sein. Als könnte jemand von uns glauben. Aber eines ermutigt, glaube ich, das möchte ich Ihnen zusagen, aus der gestörten Menge vom Anfang wird am Ende ein fröhliches Volk. Es lobt Gott für seinen Königssohn. Das ist das Volk Israel. Das ist die Gemeinde aus Juden und Heiden, zu der auch wir hier gehören, weil sich auch dieser Herr über uns erbarmt hat, über einen jeden von uns, hat es sich ungezählte Male erbarmt, dass wir heute Morgen aufstehen durften. Hat es sich erbarmt. Und er wird sich weiter erbarmen. Seien wir nun behindert oder nicht behindert. Es gibt in der Kirche heute manche scheinbar Blinden. Und es gibt auch nicht wenige, die vermeintlich Sehende sind. Aber es kommt nicht darauf an, was wir sehen oder was wir nicht sehen. Worauf es ankommt, ist, dass wir von Gott gesehen sind. In unseren Sorgen und in unseren Freuden. In unseren Schwächen und in unseren Begabungen. In Schwachen, in Blinden ist Gott stark. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahrt eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Wir singen jetzt die Strophen 3 und 4 des Liedes Jesu, geh voran, Nummer 391. Die Strophen 3 und 4. Möchte ich abkündigen. Im Anschluss an den Gottesdienst ist Kirchencafé, herzliche Einladung dazu. Am Dienstag, am 17.02., trifft sich um 19 Uhr die Trauergruppe Raum geben für Angehörige von Suizidverstorbenen. Am Sonntag, den 22.02., ist um 10 Uhr Gottesdienst mit Georg Blasker. Und am 27.02. findet um 19 Uhr das Kirchenkabarett Alles prima beim Kirchenklima statt. Nähere Informationen dazu erhalten Sie am Ausgang und im Gemeindebrief. Wir wollen nun Fürbitte halten. Ich möchte Sie bitten, dazu aufzustehen. Du, Gott, rufst uns durch deinen Sohn Jesus Christus in deine Nachfolge. Durch seine Augen sehen wir klarer auf die Nöte unserer Welt. So wollen wir dir ans Herz legen, was wir sehen und was unser Herz schwer macht. Die Einsamen, die sich alleine durchs Leben schlagen müssen, die niemanden um Hilfe fragen mögen oder immer wieder abgewiesen werden. Die Enttäuschten, die das Vertrauen in die Menschen verloren haben, gekränkt, verbittert, ohne Hoffnung. Die geschundene Schöpfung, das Leben, das vor unserer Zivilisation immer mehr zurückweicht. Sie und wir alle brauchen deine schützende Hand. Sei bei uns heute und all Tage. Amen. Und wir beten jetzt, wie Jesus es uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir setzen uns wieder und singen das Schlusslied im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 644. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Die Strophen 1 bis 4. Strophen 1 bis 4.
Thank you.
anderes noch unter den Segen Gottes stellen. Ich bitte nochmal, dass ihr aufsteht.
Gnade Jesu Christi, dem wir gehören, sei mit euch allen. Amen.